Der Titel meiner Predigt für heute lautet, wenn das jetzt hier klappt, wunderbar, ein jeder habe etwas. Ein jeder habe etwas. Ein Applaus gab es schon, ne? Ich habe noch gar nichts gesagt. Wart's mal ab, ja, vielleicht. Vielleicht wird das herausfordernder, als man zu Beginn denkt. Ich möchte uns heute insbesondere in ein Kapitel der Bibel hineinnehmen, wo wir diesen Vers oder diese Aussage auch finden. Es geht um 1. Korinther 14. Korintherbrief hat der Apostel Paulus geschrieben an die Gemeinde in Korinth. Es gibt einen, wenn es einen ersten gibt, dann gibt es auch einen zweiten Korintherbrief. Die Themen, die dort behandelt werden, sind Zungenrede, Weissagung und Anbetung im Gottesdienst. Spannende Themen, wie ich finde. Ganz kurz zur Einordnung, was Paulus da thematisch der Gemeinde in Korinth schreibt und was er ihnen mitteilen möchte. In 1. Korinther Kapitel 12, also zwei Kapitel davor, schreibt Paulus detaillierter über zwei wichtige Themen. Das erste ist, er schreibt über die sogenannten Gaben des Heiligen Geistes. Und diese werden wir uns heute auch noch etwas näher ansehen. Und zweitens schreibt er über die Gemeinde als den Leib Jesu. Das ist ja ein Bild, das etwas verdeutlichen soll, eine Zugehörigkeit. Paulus behandelt in Kapitel 12 die Gaben des Geistes, weil es in der korinthischen Gemeinde zu Schwierigkeiten bei der konkreten Praktizierung einiger Gaben in den Gemeindeversammlungen gab. Es gab Schwierigkeiten. Die Leute hatten Gaben, sie haben sie auch angewendet zur Erbauung aller, aber irgendwie war da ein Kuddelmuddel, da war eine komische Praxis in der Gemeinde. Einigen korinthischen Christen ging es bei der Praktizierung der Geistesgaben um die provokative, vielleicht auch konfrontative zur Schaustellung. Sie wollten Bestätigung und Verehrung ihrer selbst. Ihre Einstellung kann mit dem Motto, ich brauche dich nicht, zusammengefasst werden. Ich bin so geistlich, ich bin so erfüllt, ich bin so geistbegabt. Guck mal, wie besonders ich bin und was ich alles an Gaben habe. Ständig muss ich raushauen, was der Herr mir sagt, ob er es war oder nicht. Aber da war irgendwie ein Missbrauch von Gaben, eine Unordnung auch. Und Paulus konfrontiert das dort in der Gemeinde. Und dann, Paulus weist diese Einstellung mit dem Bild des Leibes entschieden zurück und will deutlich machen, nee, wir brauchen einander. Du kannst nicht sagen, du brauchst niemanden, weil du bereits schon alles hast, alles verstanden hast, die Weisheit mit Löffeln gefressen und geistlich quasi auf Höhen bist, wo die anderen erst noch hinkommen müssen. Nein, wir brauchen einander. Das Motto lautet nicht, ich brauche dich nicht, auch nicht, wir brauchen nur einen Pastor. Ja, ich bin felsenfest davon überzeugt, dass es geistliche Leitung, insbesondere in Gemeinde, braucht. Doch darf sich keine Gemeinde darauf ausruhen. Wir brauchen einander. Die Gemeinde braucht dich, das, was du zu geben hast und deinen Dienst. Und du brauchst die Gemeinde mit jedem Einzelnen, der dazugehört und seinen Gaben und seinen Dienst. Das ist das Bild vom Leib, das Paulus da entfaltet. Stell dir mal vor, deine Hand würde sich eines Tages einfach verabschieden. Oder dein Auge würde sagen, ach, ich brauche den Körper nicht, ich trenne mich und ich mache mein eigenes Ding. Das Auge würde nicht weit kommen und der Leib würde wirklich Schaden nehmen. Das gehört alles so zusammen. Gott fügt seine Gemeinde zusammen. Paulus muss die Korinther korrigieren, weil die Einheit der Gemeinde durch Missbrauch der Gaben in Gefahr war. Der richtige Gebrauch baut auf, doch Missbrauch reißt ein. Und in dieser Spannung lebt eine Gemeinde mit Blick auf die Geistesgaben. Wer diese Spannung nicht aushalten möchte, der kann schnell auf einer von zwei Seiten vom Pferd fallen. Viele von euch kenne ich, einige auch nicht und ich weiß auch nicht von allen, was ihr für Erfahrungen in eurem Leben gemacht habt. Vielleicht warst du in Gottesdiensten, da wurde es dir etwas zu viel, weil dort Dinge stattgefunden haben, die du nicht einordnen konntest. Vielleicht, ich weiß nicht, um mal ein paar Beispiele zu nennen, dass Menschen umgefallen sind. Dass in Sprachen geredet wurde, die du nicht verstanden hast und du hast dich komisch dabei gefühlt, weil du es zum ersten Mal erlebt hast. Vielleicht, und so ging es mir als junger Mann, war ich in einem Gottesdienst, da wurde gelacht. Die ganze Gemeinde hat gelacht und niemand hat irgendwie so einen besonders guten Witz erzählt oder so, sondern die Leute waren ergriffen davon. Als so 13-Jähriger konnte ich es nicht einordnen. Ich habe gesagt, Mama, Papa, ich gehe ins Auto, ja. Ich hör Lobpreismusik, so, aber es wird mir zu viel. Ich weiß nicht, welche Erfahrung du gemacht hast. Aber jede Gemeinde steht in der Gefahr, auf der einen oder auf der anderen Seite vom Pferd zu fallen, was die Geistesgaben anbetrifft. Die eine Seite heißt vermeiden. Wir unterbinden alles, weil wir Angst davor haben, dass es Schaden anrichtet. Man lehrt und spricht nicht darüber, man praktiziert es nicht, weil Vorsicht und Angst einen wie lähmt, einen gefangen nimmt. Bevor wir was falsch machen, bevor Leute finden, das ist komisch und irgendwie eigenartig oder Leute denken, meine Güte, was sind das denn für Verrückte oder so, ja, dann lassen wir es lieber ganz. Wir vermeiden das ganze Thema. An diesen Zustand gewöhnen sich mit der Zeit dann alle oder vielleicht gab es ihn noch nie in der Gemeinde und nehmen es einfach hin. Die Geistesgaben in all ihrer Vielfalt und in ihrem Potenzial, dem Aufbau der Gemeinde zu dienen, werden stumm geschwiegen und ihnen wird kein Platz zur Entfaltung gegeben. Kurz gesagt, keiner darf etwas, was die Geistesgaben anbelangt, vermeiden. Keiner darf etwas, es findet keinen Platz. Und die andere Seite heißt zulassen. Natürlich zulassen. Und zwar uneingeschränkt und vollkommen ohne jegliche Ordnung. Jeder darf immer alles sagen und tun. Denn wenn jemand behauptet, dass es vom Geist Gottes komme, dann muss es ja auch gesagt werden. Wer bin ich, dass ich dem Geist Gottes mich in den Weg stelle? Wenn die Person sagt, das ist vom Heiligen Geist, dann muss das seinen Platz finden. Egal wie, dann brauchen wir keine Abläufe und nichts. Es wird einfach geschehen. Der Charakter einer Person, ihre geistliche Reife, ihre Zugehörigkeit zum Leib Jesu vor Ort und Unterordnung unter eine geistliche Leiterschaft des Dienenden spielen dann weniger eine Rolle. Es ist vom Geist, dann hau raus, ich sag's mal so, ja. Alles wird zugelassen. Der Botschaft oder dem Dienst wird völlig ungefiltert und unreflektiert Raum gegeben und im Nachhinein auch nicht korrigiert, wenn etwas seltsam war. Wenn wir das Erste damit beschreiben konnten, keiner darf etwas, dann könnten wir jetzt sagen, jeder darf alles. Das ist natürlich etwas überzeichnet und die beiden Pole am äußersten Ende. Und sowohl keiner darf etwas, als auch jeder darf alles, sind mit Blick auf die gesunde Entwicklung einer Gemeinde und ihrer Einheit gefährlich. Oder man beraubt sich eines Potenzials, das Gott in seine Gemeinde aber hineingegeben hat. Es braucht einen gesunden Rahmen und einen gesunden Weg, auch für das Thema Geistesgaben, Heiliger Geist, seine Wirkung. Die Bibel ist voll davon. Wer sie mit offenen Augen liest, der wird das erkennen. Es braucht aber Leitplanken, wie bei der Autobahn, die dabei helfen sollen, nicht von der Straße abzukommen, einen Unfall zu bauen und sich eben zu verletzen. Es braucht etwas, das das ein wenig regelt und in gesunden Bahnen lenkt. Und wisst ihr, mit dieser Predigt möchte ich uns gemeinsam dazu herausfordern, uns neu in die Spannung zwischen diese beiden Pole zu begeben. Ich wünsche mir für uns als Ecclesia Göttingen nicht, dass wir von einer dieser beiden Seiten vom Pferd fallen. Denn zwischen diesen beiden Extremen gibt es ein breites Feld, welches gut, gesund und auferbauend für die Gemeinde ist. Wisst ihr, auch Paulus lässt sich in seinem Korrekturschreiben an die Gemeinde in Korinth nicht dazu hinreißen, den einfachen Weg zu gehen und einfach in ein Ungleichgewicht zu verfallen, sondern er hält diese Spannung eben aufrecht. Heute wollen wir uns vom Wort Gottes her den gesunden Umgang mit den Gaben des Heiligen Geistes und den gegenseitigen Dienst ansehen. Nach Kapitel 12, das war das Thema zu Beginn, ja, du kannst das hier mitverfolgen, schreibt er in 1. Korinther 13 das sogenannte Hohelied der Liebe. Und jetzt muss ich einfach mal fragen, wer von euch hat das Hohelied der Liebe schon mal bei einer Trauung gehört? Ganz viele haben schon gehört, das ist so ein Klassiker, oder? So ein Text über die Liebe, der so schön auch zu lesen ist und so weiter. Ja, ich habe den schon, keine Ahnung, 5, 6 Mal gehört und auch schon selber drüber gepredigt bei Trauungen, ja. Aber das ist 1. Korinther 13. Das heißt, nachdem Paulus über die Geistesgaben schreibt und lehrt und über den Leib Jesu, ist ihm wichtig, eine Betonung zu machen. Und er macht hier die Betonung in diesem ganzen Kapitel 13 über die Liebe. Er betont die Bedeutung der Liebe als Motiv des Dienstes. Jedes Wort, welches im Dienst am anderen gesprochen wird, jede Weissagung, auch jede Spende und so weiter, ist wertlos, sagt er, wenn nicht die Liebe zu Gott und zum anderen ihre Motivation ist. Weiter schreibt er dann, beschreibt er die perfekte Liebe in ihrem Idealzustand. Wenn ich so manchmal auf der Kanzel stand und Traupredigten gehalten habe über dieses Thema, dachte ich, meine Güte, ja, wie soll man das eigentlich schaffen? Ja? Der Anspruch ist so groß und so hoch, die Liebe, die da beschrieben wird, ist so rein und so perfekt und das Ideal schlechthin. Hör mal, da heißt es über die Liebe, dass sie langmütig ist, dass sie freundlich ist, sie eifert nicht, sie treibt nicht Mutwillen, sie bläht sich nicht auf. Sie verhält sich nicht ungehörig, sie sucht nicht das Ihre, sie lässt sich nicht erbittern, sie rechnet das Böse nicht zu, sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit, sie freut sich aber an der Wahrheit. Und dann, sehr herausfordernd, sie erträgt alles. Wie gut bist du im Ertragen? Ich nicht immer so gut. Diese Liebe, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie duldet alles. Wow, das ist eine Predigt für sich wert, aber es ist nicht unser Thema heute. Kapitel 12, Kapitel 13 über die Liebe. Und dann in Kapitel 14 geht es um die Anwendung und die Umstände sowie die Art und Weise der Anwendung der Gaben des Geistes. Da geht es etwas um die Praxis. Wie kann das im Rahmen einer Gemeinde, einer Kirche aussehen und Anwendung finden auf eine gesunde Weise? Paulus schreibt hier auch, wie er sich einen ordentlichen Gottesdienst vorstellt. Und genau das wollen wir jetzt ein wenig in den Blick nehmen. Ich möchte uns den ersten Vers lesen. Paulus hat über die Liebe geschrieben und jetzt geht er zum nächsten Thema und er schreibt Folgendes. Strebt nach der Liebe, bemüht euch um die Gaben des Geistes, am meisten aber darum, dass ihr weissagt oder prophetisch redet. Paulus greift hier die Themen von Kapitel 12 und 13 nochmal auf und gibt uns drei Leitprinzipien für den gegenseitigen Dienst. Das erste, was er hier schreibt, ist, strebt nach der Liebe. Strebt nicht nach Geld, strebt nicht nach Ansehen, strebt nicht nach irgendetwas. Strebe nach dieser Liebe, die ich zuvor definiert habe, über die er geschrieben hat. Und dieses Streben könnten wir auch übersetzen mit trachtet danach. Verfolgt sie, rennt ihr hinterher. Als Kinder haben wir sehr, sehr gerne Fang gespielt. Ja? Und ich weiß nicht, ob es dir auch so ging, aber wenn man weglaufen musste, war man immer ein bisschen schneller, oder? Hattet ihr auch das Gefühl? Wenn ich jemanden fangen musste, war ich irgendwie immer langsamer, aber wenn ich abhauen musste, war ich schneller. Naja, aber daran hat es mich erinnert. Dieses Wort, das da steht und strebt nach der Liebe, heißt, jage ihr nach, lauf ihr hinterher, gib Gas, versuch sie zu ergreifen, versuch sie zu packen, versuch sie zu bekommen. Das ist das, was er hier schreibt. Paulus hat unter der Eingebung des Heiligen Geistes in 1. Korinther 13, wie ich finde, auf brillante Art und Weise die Vorrangstelle der Liebe für uns Christen erklärt. Da nun die Liebe das Größte ist, müssen wir ihr hinterherlaufen. Sie jagen, sie versuchen zu fangen, mit Anstrengung Gas geben. Und das Zweite, was er sagt, ist, bemüht euch um die Gaben des Geistes. Und dieses Bemühen könnten wir auch übersetzen mit eifrig. Seid eifernd, strebt eifrig danach, die Gaben des Geistes zu bekommen. Das ist eine Anweisung an uns. An dem Bemühen der Christen in der Gemeinde in Korinth um geistliche Gaben war überhaupt nichts auszusetzen. Im Gegenteil. Sie hatten viele Gaben bei sich. Viele Leute waren in diesem Sinne geistbegabt und haben der Gemeinde gedient. Das war schon fast zu viel oder die Art und Weise war nicht in Ordnung. Das kritisiert er. Aber der Gemeinde Jesu und auch uns heute Abend gilt, lieber Bruder, liebe Schwester, lieber Freund, strebt nach den Gaben des Geistes. Ich will dich fragen, wann hast du das letzte Mal so ein Gebet gesprochen, dass du gesagt hast, Gott, ich bin davon überzeugt, du hast mich nicht nur mit natürlichen Gaben ausgestattet, nicht nur mit Fähigkeiten, nicht nur mit Talent, nicht nur mit was auch immer, sondern darüber hinaus gibt es Gaben, die du für mich bereithältst, die dein Geist in meinem Leben bewirkt. Wann war das letzte Gebet, wo schon Gott, hier bin ich, ich stelle mich dir zur Verfügung, bitte fülle mich und hilf mir in den Gaben zu dienen, die du für mich hast. Denn da gibt es mehr. Und Paulus sagt, danach musst du streben. Danach musst du streben. Und das Dritte ist, wieder ein Bemühen. Und er macht hier etwas Konkreter. Er sagt, bemüht euch um Weissagung. Die Weissagung gehört zu den Gaben des Geistes. Und er sagt, insbesondere, was dem Aufbau der Gemeinde dient, ist das. Da legt er mal einen Fokus drauf. Was bedeutet es, zu weissagen? Viele, die glauben, dass übernatürliche Gaben nicht mehr von Gott gegeben werden, betrachten Weissagung einfach als inspiriertes Predigen und nicht als inspiriert in direkter Weise. Das heißt, dieses direkte Wort zu einer Person in ihre Situation hinein oder auch in die Situation einer Gemeinde, die Leute sagen, das gibt's nicht mehr. Aber was Gott durchaus tut, ist, dass er Menschen, die das Wort Gottes verkündigen, weissagen lässt durch ihre Verkündigung. Sie verbinden das miteinander. Wir wissen jedoch, dass er hier nicht meint, dass Weissagung identisch ist mit der Predigt. Denn wisst ihr, im Altgriechischen gibt es einen Begriff für die Predigt. Das ist das Wort Kerusso. Das war das Verkündigen von Lehren, von heiligen Texten und so weiter. Und das ist nicht das Wort, das Paulus hier verwendet, wo Weissagung steht. Sondern hier wird das Wort verwendet, Prophetoio. Erinnert dich das an was? Prophetoio? Klingt das nach einem Begriff, den wir vielleicht kennen? Ja, Prophetie oder prophetisches Reden. Es geht nicht um die Verkündigung in der Predigt, sondern gelöst davon will Gott Menschen begaben, dass sie prophetisch, dass sie weissagen können in das Leben von anderen. Prophetie bedeutet, vom Geist Gottes inspiriert, Worte der Offenbarung Gottes oder Aussagen über Zukünftiges machen zu können. Ein wunderbares Beispiel oder hunderte vielleicht an Beispielen finden wir in der Bibel dafür. Gerade zur Zeit des Alten Testaments gab es so viele Propheten und Prophetinnen, die Gott gesandt hat. Einzelne, die Gott rausgepickt hat, die er erfüllt hat mit seinem Heiligen Geist, Worte zu ihnen gesprochen hat, die sie zu seinem Volk bringen sollten. Immer wieder waren das Worte der Ermahnung, Worte der Ermutigung, Worte der Zurückkehr zu Gott und auch immer wieder Worte, wo Gott seinem Volk vorher mitgeteilt hat, was kommen wird, wenn sie nicht von ihrem Weg abkehren. Propheten. Paulus fordert uns schon jetzt hier heraus, wie ich finde, indem er genau diese Dinge sagt, bemüht euch danach, nach der Liebe, nach den Geistesgaben, besonders nach der Gabe der Weissagung, wenn wir im Kontext von Gemeinde unterwegs sind. Wie nun bemühen wir uns nach all dem? Wie geschieht denn das? Muss ich mich irgendwie auf den Stuhl setzen? Besonders anstrengend? Oder besonders stark glauben irgendwie? Oh, wie mache ich denn das? Muss ich meine Muskeln anspannen? Wie geht das Ganze? Wie bemühe ich mich darum? Wie können wir eifern nach dem, was Gott für uns hat? Ich habe mal drei Punkte aufgeschrieben, die uns da vielleicht eine Hilfe sind. Ich glaube, zunächst beginnt es damit, dass wir Erkenntnis brauchen. Erkenne, dass Gott auch dich begaben möchte und öffne dein Herz dafür. Damit beginnt es. Wenn dein Herz nicht bereit ist, wenn du es nicht aus dem Wort Gottes gesehen hast und glaubst, dass Gott Gaben seines Geistes auch für dich bereithält, dann wird dein Herz dafür verschlossen bleiben. Gott wird dich nicht übergehen. Und deswegen sagt ja auch Paulus, trachtet danach. Das muss eine eigene Willensentscheidung sein, dass man es will, dass man Gott darum bittet, dass man danach eifert. Gott wird das niemals dir einfach überstülpen und sagt, ach Mensch, du brauchst das jetzt, ich gebe dir es einfach, ob du willst oder nicht. Nein, es muss bei uns beginnen. Wenn dich dieses Thema interessiert, lade ich dich ein, hör dir gute Predigten darüber an. Schlag selber die Bibel auf, finde die Stellen heraus, die darüber sprechen. Du musst mit deinen Augen sehen, dass Gott auch dich meint, wenn es um die Gaben des Heiligen Geistes geht. Er will es nicht zurückhalten, sondern auch du bist dazu bestimmt, wenn du Nachfolger Jesu bist, dass sein Geist auf dir ist und du begabt wirst von ihm, um zu dienen. Du musst es sehen, du musst es erkennen und dann dein Herz dafür öffnen. Und dann ist, glaube ich, Gebet ein Schlüssel, den es braucht, um diese Tür zu öffnen. Bete darum. Ringe im Gebet darum, bis unser Vater im Himmel es dir gibt. Anhaltendes Gebet. Bleibe dran. Trachte danach. Ja? Gib nicht auf nach einem einzigen Gebet, sondern ringe darum. Zeig ihm deine Leidenschaft und deine Hingabe und dass du ihm auf diese Weise dienen willst. Und schließlich bitte darum, darin zu bleiben und zu wachsen. Denn ich glaube auch, was die Gaben des Geistes angeht, dürfen wir dazulernen, dürfen wir Erfahrungen sammeln, dürfen wir uns von Gott weiterführen lassen und dürfen wir uns von ihm, ja, da vielleicht eine größere Sensibilität geben lassen. Ich glaube, dass mit dem Erhalt einer Gabe nicht das Ende gekommen ist, sondern eigentlich ist erst der Anfang da, um noch tiefer hineinzukommen in das, was Gott für uns hat. Nun, Wir wollen uns jetzt die Gaben des Heiligen Geistes nach 1. Korinther 12 mal ansehen, weil mir ist es wichtig, dass wir einfach mal einen Überblick davon bekommen. Wenn wir über Gaben des Geistes sprechen, was ist denn in diesem Repertoire Gottes, das er seiner Gemeinde zur Verfügung stellt, damit es allen Menschen dient und allen zum Nutzen ist? 1. Korinther 12, die Verse 4 bis 11. Es sind verschiedene Gaben, aber es ist ein Geist. Das ist wichtig. Reinhard Bonke hat mal gesagt, ich fand das so gut, ich habe mir das aufgeschrieben. Er hat mal gesagt, je weniger wir vom Heiligen Geist in unseren Gottesdiensten haben, umso mehr Kaffee und Kuchen brauchen wir. Nichts gegen Kaffee und Kuchen, aber es gibt einfach keinen Ersatz für den Heiligen Geist. Wir könnten die hipste und die coolste Kirche in der Stadt sein. Wir könnten den leckersten und besten Kaffee in der ganzen Stadt haben. Und Menschen würden vielleicht auch kommen, aber wenn nicht der Heilige Geist in unserer Gemeinde ist und Herzen berührt und Leben verändert, dann ist alles für die Katz, glaub es mir. Und wenn ich so die älteren Geschwister zuhöre, die von den alten Tagen der Ekklesia erzählen, von vor 30 Jahren und 40 Jahren, in irgendeinem stinkenden Raum, wo es geraucht hat und muffig war und so weiter, aber da war der Geist anwesend und Menschen haben sich bekehrt und Herzen wurden verändert. Weißt du, diese Äußerlichkeiten, die haben schon ihren Platz, versteht mich nicht falsch. Ich will nicht zurückkehren in dieses alte Gebäude, wo es muffig ist und so weiter. Nein, ich bin dankbar für das Gebäude. Möge der Herr es noch größer werden lassen, wie auch immer. Er hat seinen Weg, aber es gibt keinen Ersatz. Nichts, was wir menschlich anbieten und tun könnten, so attraktional wie auch immer wir noch werden könnten, für den Heiligen Geist. Die Bühne wird sich in den nächsten Wochen und Monaten noch verändern. Das wird cooler. Ich freue mich drauf. Aber das wird Menschen nicht retten. Der Heilige Geist rettet Menschen. Es gibt keinen Ersatz für den Heiligen Geist. Es sind verschiedene Gaben, aber es ist ein Geist. Und es sind verschiedene Ämter. Hier steht der Begriff Diakonie, Dienste sind damit verbunden. Aber es ist ein Herr. Es sind verschiedene Kräfte, aber es ist ein Gott, der wirkt alles in allen. Durch einen jeden offenbart sich der Geist, und das ist mir wichtig, zum Nutzen aller. Zum Nutzen aller. In 1. Korinther 14 und so weiter, das wiederholt sich immer wieder, dass das zum Nutzen aller ist. Der griechische Begriff für dieses zum Nutzen aller geht auf dieselbe Wortwurzel wie unser Wort Symphonie zurück. Symphonie, Orchester, okay? Symphonie bedeutet so viel wie harmonisch zusammenklingend. Das Wort Symphero, welches hier steht, meint zusammengetragen. Also zum Nutzen aller meint, dass etwas zusammengetragen wird. Wie wenn jeder, keine Ahnung, ein paar Steine mitbringen würde und wir schichten die hier auf und haben zusammengetragen. Etwas, was alle sehen können, wo alle etwas von haben irgendwie. Jeder bringt etwas mit, damit alle haben, so wie in einem Symphonieorchester. Jeder spielt mit und auch die anderen hören zu und dazu vielleicht noch eine große Zuhörerschaft. Und jetzt lese ich uns die Gaben des Geistes mal vor, dass du mal ein Gespür dafür bekommst, worüber reden wir eigentlich? Was sind die Dinge, womit Gott seine Gemeinde ausrüsten und ausstatten möchte? 1. Korinther 12, ab Vers 8 geht es hier weiter. Dem einen wird durch den Geist ein Wort der Weisheit gegeben, dem anderen ein Wort der Erkenntnis durch denselben Geist, einem anderen Glaube in demselben Geist, einem anderen die Gabe, gesund zu machen, in dem einen Geist, einem anderen die Kraft, Wunder zu tun, einem anderen prophetische Rede oder Weissagung, einem anderen die Gabe, die Geister zu unterscheiden, einem anderen mancherlei Zungenrede, einem anderen die Gabe, sie auszulegen. Dies alles aber wirkt derselbe eine Geist, der einem jeden das Seine zuteilt, wie er will. Eins möchte ich mal herausgreifen, vielleicht nochmal ganz kurz erklären. Also man könnte über jede dieser Gaben eine eigene Predigt halten, auch super spannend. Hier hast du mal die Übersicht. Wenn hier die Rede ist von der Geisterunterscheidung, dann befähigt Gott Menschen hierbei, etwas zu tun, zu unterscheiden. Wenn jemand etwas tut oder sagt oder einen Dienst hat, schenkt Gott einem Menschen einen Blick dafür und sensibilisiert sie. Ist das, was die Person dort tut, ist das seelisch? Also ist das von ihr heraus? Ist das geistlich im Sinne des Geistes Gottes? Ist das Gott, der hier spricht, der etwas wirkt, der etwas tut? Oder ist das teuflisch? Ist das eine dämonische Kraft vielleicht, wie auch immer. Menschen mit dieser Gabe, die können erkennen, was ist das hier, was hier am Werk ist. Weil nicht immer ist alles von außen sofort klar. Deswegen braucht die Gemeinde Menschen, die diese Gabe haben, um zu sehen, ist das Gott, ist das der Teufel oder ist das der Mensch aus seiner eigenen Seele heraus. Ganz, ganz wichtig. Nach eben diesen Gaben, die wir hier gelesen haben, soll sich jeder Nachfolger Jesu ausstrecken. Das ist das, was Paulus sagt. Und mit Blick auf die Gemeinde, besonders nach der Weissagung, darum geht es. Nun möchte ich mit euch gemeinsam mal zu dem Vers springen, der für mich heute so im Zentrum dieser Predigt steht, die Kernaussage. 1. Korinther 14, 26. Was hat sich hier verschoben? Gibt's nicht. Oh, dann habe ich einen Fehler gemacht. Aber ich lese es euch vor. 1. Korinther 26. Paulus zieht hier so ein Fazit, okay? Er lehrt sehr, sehr viel und sagt, okay, jetzt mal Butter bei die Fische. Was folgt nun daraus, Brüder und Schwestern, möchte ich hinzufügen? Wenn ihr zusammenkommt, hat jeder von euch etwas. Einen Psalm, eine Lehre, eine Offenbarung, eine Sprachenrede, eine Übersetzung dessen, alles muss dem geistlichen Aufbau der Gemeinde dienen. Paulus sieht die Versammlung der Gemeinde als eine Zeit, in der die Menschen zusammenkommen, um teilzunehmen und einander zu geben und nicht nur, um passiv zu empfangen. Wisst ihr, gerade in Deutschland erlebe ich das ganz, ganz oft, dass wir so eine Konsumentenhaltung haben, wenn wir in den Gottesdienst gehen. Wir haben so ein bisschen so eine Tankstellenmentalität. Auch über die Woche bin ich so ausgelaugt und ach du meine Güte, und die Bibel konnte ich wieder nicht lesen, es war so viel los, wie auch immer. Ich muss in den Gottesdienst. Ich muss mit meinem Auto reinfahren, dann kommt der Pastor und tankt mich wieder auf und dann fahre ich wieder in die Woche, bis ich dann wieder zur Tankstelle fahren muss. Ich komme rein, ich setze mich hin, ich lasse den Sprit laufen und dann kann ich wieder ein Stückchen weiterfahren. Das ist ganz, ganz stark eine Mentalität, die wir haben. Weißt du, wenn Paulus über Gemeinde denkt, hat er was ganz anderes im Blick. Er sieht absolut die Notwendigkeit, dass man unter das Wort Gottes kommt, dass man gemeinsam Lobpreis macht, Gott anbetet, ihn ins Zentrum stellt. Aber er lässt niemals aus dem Auge, dass er sagt, Leute, wir kommen auch zusammen, um einander zu dienen. Es sind nicht die Leute, die vorne stehen, das Lobpreisteam, die Moderation, die Predigt, Next Steps Kurs und so weiter danach. Nicht die allein, das sind die, die vorbereitet sind, die in den entsprechenden Teams sind, sondern immer rechnet Paulus damit, dass die Gemeinde einander dient. Dass wir nicht nur kommen, um zu empfangen, sondern dass wir kommen mit einem vorbereiteten Herzen, um auch zu geben. Geben konnte heißen, einen Psalm zu singen oder vorzulesen. Ein anderer hat vielleicht ein Wort der Lehre beigetragen. Jemand hat in Sprachenrede gebetet mit einer Auslegung dazu. Noch jemand anderes mag eine Offenbarung gehabt haben, ein Wort aus Gottes Herz und Verstand an die versammelte Gemeinde. Und ich will dich mal fragen, kam dir, bevor du hierher gefahren bist, der Gedanke, was kann ich heute eigentlich geben? Kam dir dieser Gedanke und die Frage an Gott, Gott, womit kann ich heute eigentlich dienen? Oder beschäftigen uns vielmehr die Gedanke, na, wie viele werden kommen? Wird mein Lieblingslied gesungen werden? Ist die Lautstärke wieder so, wie ich es gern habe? Welches Thema wird wohl der Pastor wählen, um zu uns zu sprechen? Was kann ich empfangen? Mein Tank ist ja so leer. Ich brauche wieder Sprit. Ja, was sind die Gedanken? Paulus will uns helfen, mal auf neue Gedanken zu kommen. Unseren Fokus neu darauf zu setzen, dass wir nicht nur kommen, um uns hinzusetzen und zu empfangen, sondern auch zu geben. Ich meine, unsere Stühle laden total dazu ein. Wir kriegen als Ekklesia viele Komplimente von anderen Gemeinden. Eure Stühle sind so weich, ja? Da kann man eigentlich nur so schön drauf sitzen und sich bequem machen und so weiter. Vielleicht brauchen wir wieder harte Kirchenbänke, ja? Dass man sich nicht zu bequem macht auf den Stühlen. Paulus will unsere Perspektive verändern an diesem Punkt. Und wenn mehr Menschen zusammenkommen, wird dieses jeder teilt etwas mit jedem anderen natürlich schwieriger. Von 10 Menschen können 10 etwas mit allen anderen teilen. Wir haben so viele Kleingruppen in der Woche, die sich treffen. Ich habe auch eine. Das ist so wunderbar. Jeder kommt zu Wort und kann etwas sagen. In einem großen Rahmen wird das etwas schwieriger. Bei 30, 60 oder 100 Menschen ist keine Zeit, dass jeder wirklich zum Wort kommt. Ist ja klar. Und außerdem ist in einer größeren Gruppe die Dynamik, die aus dem Gedanken resultiert, ich möchte mich wichtig fühlen, indem ich zu allen spreche. Das war in Korinth so. Ach, guck mal, die hören mir zu. Meine Frau hört mir nicht zu, mein Mann hört mir nicht zu, die Kinder hören mir nicht zu. Aber in der Gemeinde, wenn ich so tue, als wäre ich total geistlich, hören mir die Leute zu. Ich muss nur große Reden schwingen und irgendwie, ja, ich weiß schon, wie ich mich irgendwie geben muss. Vielleicht die Augen schließen und die Arme heben auf die Knie, keine Ahnung, aber die hören mir zu. Die Gefahr ist größer, wenn man eine Bühne öffnet, dass Menschen kommen, die aus ihrer Seele heraus reden, nicht weil sie vom Geist Gottes getrieben sind. Und die Gefahr ist real. Sie kann bei 10 Leuten vorhanden sein, aber wie viel mehr bei 100 Leuten, bei 50 Leuten, wie auch immer. Und es ist ein großer Fehler, wenn Menschen denken, wenn ich nicht auf dem Podium stehe, wenn ich nicht das Mikrofon in der Hand halte, dann kann ich heute keinem anderen dienen. Stattdessen sollten wir nach Gelegenheiten Ausschau halten, mit Menschen zu beten, Menschen zu ermutigen, Menschen zu helfen, Menschen zu treffen und Menschen zu lieben, jedes Mal, wenn wir in die Kirche, ins Haus Gottes kommen. Ich könnte euch sofort ein paar Namen sagen von Leuten aus unserer Gemeinde, die mir da ein riesiges Vorbild sind, die den Einzelnen im Blick haben und auf sie zugehen und ihnen Gebet anbieten. Sich vielleicht auch zurückziehen und sagen, hey, hier ist so ein Trubel, alle wollen Kaffee und Kekse und so. Hey, darf ich für dich beten? Darf ich dir einfach mal die Hand auflegen oder darf ich dir einfach mal 5 Minuten zuhören, dass du dir von der Seele reden kannst, was dich gerade beschäftigt? Wisst ihr, ich wünsche mir, dass wir noch so viel mehr gefüllt sind mit solchen Menschen, die nicht nur kommen und zu empfangen, sondern empfangen und bereit sind zu geben, zuzuhören, füreinander zu beten. Da braucht es keinen Pastor für, da brauchst du keinen Ältesten für, da brauchst du nichts für, nur dich und deinen Herrn, Jesus. Und du hast alles, um Menschen dienen zu können, in seinem Namen für sie beten zu können, sie segnen zu können. Lasst uns das einander viel mehr tun. Nicht warten auf irgendwie den besonderen Moment, sondern ich wünsche mir so sehr, dass das in unsere Natur übergeht. Dass man das nicht besonders anfragen muss, sondern dass man weiß, jeder aus unserer Gemeinde hat die Bereitschaft, für den anderen zu beten, dem anderen zu dienen, mal zuzuhören, auch praktische Hilfe anzubieten und so weiter. Epheser 2, Vers 10. Die Folie gibt es aber, das weiß ich, die habe ich gesehen. In Christus Jesus, ich will dir das echt heute Abend mal sagen, als dein Pastor, okay? In Christus Jesus bist du Gottes Meisterstück. Hey, du bist ein Unikat. Es gibt niemanden wie dich. Mit der Vielfalt an Begabung und Talent und Geschick und Kreativität und Ideenreichtum und so weiter. Ich bin so dankbar, dass wir nicht alle gleich sind. Wie aus einer Fabrik, pop, 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 alle Menschen gleich. Du bist ein Meisterstück. Gott hat sich da was gedacht bei, als er dich erschuf. Und er hat uns geschaffen, dass wir tun, was wirklich gut ist. Gute Werke, die er für uns vorbereitet hat, dass wir damit unser Leben gestalten. Wisst ihr, warum lese ich diesen Vers? Meinem Verständnis nach gehören auch die Gaben des Heiligen Geistes unbedingt zu diesen guten Werken, die Gott für uns vorbereitet hat. Natürlich, oder ich sage es anders, selbstverständlich auch natürliche Werke in der natürlichen Welt, in Wort und Tat der Liebe, wie wir einander begegnen und so weiter. Aber eben auch der Bereich der geistlichen Gaben, die Gott uns gibt. Glaubst du das auch? Glaubst du, dass Gott auch durch dich in der Kraft seines Geistes wirken möchte? Einer glaubt's. Halleluja. Sehr gut. Na, es ist wichtig, dass du diese Frage für dich beantwortest. Weil davon wird abhängig sein, ob das für dich einfach ein netter, frommer Abend war und du hast mal eine Predigt gehört, mein Tank ist ein bisschen aufgefüllt, ja, jetzt schaffe ich es bis Sonntag, aber dann muss ich wieder in die Gemeinde. Ne? Oder ob dieser Abend vielleicht ein Abend wird, in dem Gott Gaben seines Geistes in deinem Leben freisetzt und du auf eine Art und Weise anfangen wirst, ihm zu dienen, wie du es vorher noch nie kanntest. Da brauchen wir Klarheit drüber. Ich persönlich glaube, Gott will jeden von uns, jeden von euch begaben, um die Gemeinde, um seinen Leib aufzuerbauen. Ich sage dir, Gott will dich ausrüsten und dann gebrauchen. Und das Wichtige ist, er wird dich nicht für einen Selbstzweck mit seinen Gaben ausrüsten. Er gibt es dir nicht, dass du dir die Hände reiben kannst. Ist aber cool, ja. Jetzt habe ich so eine Gabe, geht richtig ab und so weiter. Behalte ich schön für mich. Nein, wenn wir sie erhalten und bloß zu unserer Ehre einsetzen, weil wir selber einen Vorteil davon haben wollen, weil wir selbst irgendwie uns in den Mittelpunkt dann stellen können, weißt du, dann ist das Missbrauch. Wenn wir sie aber empfangen und zur Ehre Gottes einsetzen, indem wir sie dem Dienst der ganzen Gemeinde unterstellen, dann, glaube ich, müssen sich die Göttinger echt warm anziehen. Weil wenn der Geist Gottes wirkt, dann werden Menschen geheilt und Menschen gerettet und Menschen werden frei und Menschen, schau dir den Dienst Jesu an, das geschieht dann. Ein letzter Bibelvers, den ich uns lesen möchte, als eine Ermutigung, ist 1. Petrus 4, Vers 10. Er bringt das hier auch nochmal auf den Punkt. Wie jeder eine Gnadengabe empfangen hat. Er sagt nicht, wie jeder Pastor oder jeder Ältester oder jeder Leiter oder jeder besonders frommer oder geistlicher Mensch. Wie jeder eine Gnadengabe empfangen hat. Wer sie hat, so dient damit einander als gute Verwalter der verschiedenartigen Gnade Gottes. Verschiedenartige Gnade, dient damit einander als gute Verwalter. Setze weise ein, was Gott dir zur Verfügung stellt. Das ist eh ein Grundsatz für unser Leben. Was unsere Zeit, was unsere Finanzen, was unsere Beziehungen und so weiter angeht, genauso. Die simple Wahrheit, die wir heute lernen sollen, ist, ein jeder habe etwas. Hast du etwas, wenn du in die Versammlung kommst, in den Gottesdienst kommst, in die Gemeinde Jesu? Und ein jeder habe etwas bedeutet, dass dieses mitgebracht und eingesetzt wird. Du musst es dir vornehmen, du musst dich dafür öffnen, um es gebrauchen zu können. Und wisst ihr, genau deswegen haben wir den Livestream weggeschafft. Wir wollen anfangen, genau dafür Raum zu geben. Wir könnten den Sonntaggottesdienst am Mittwochabend einfach duplizieren und einen Gottesdienst feiern, wie wir es haben. Und das wäre gut und das wäre segensreich. Aber wir als Leitungsteam, wir haben das Empfinden, dass es für uns als Gemeinde wichtig ist, unser Profil neu zu schärfen. Gott die Möglichkeit zu geben, uns ihm zur Verfügung zu stellen und ihn darum zu bitten, dass er auch durch seine Gaben uns als Gemeinde dient. Und wir, unserer Stadt und auch einander. Du darfst ermutigt sein, der Gemeinde Jesu zu dienen, auch heute Abend schon, wenn du die Bereitschaft dazu hast. Wir werden nun in eine Lobpreiszeit gehen, die etwas länger sein wird. Ich lade dich ein, streck dich nach Gott aus. Sag ihm vielleicht auch im Gebet ganz neu, Herr, ich trachte danach, dass ich diese Liebe ergreifen kann, die du definierst, die du hast. Ich wünsche mir so sehr, dass ich nicht nur in meinen natürlichen Gaben, sondern genauso in übernatürlichen Gaben dir dienen darf. Wenn du etwas für mich hast, Herr, meine Hände sind geöffnet, gib es mir. Ich stelle mich dir zur Verfügung. Wir wollen dann auch die Bühne hier vorne öffnen. Ich werde gleich erklären, wie wir es machen werden. Aber wenn Gott dich dazu auffordert, ein Zeugnis zu seiner Ehre zu geben heute Abend oder eine Stelle aus der Bibel zu lesen, einen geistlichen Eindruck zu teilen, ein Wort der Erkenntnis, ein Wort der Weissagung oder der Offenbarung weiterzugeben, dann ermutige ich dich sehr, mach heute Abend Gebrauch davon. Wenn Gottes Geist dich treibt und durch dich etwas sagen möchte, verschließ dich nicht. Hab den Mut, hab die Offenheit. Wir sind unter uns, okay? Es ist kein Livestream da, sondern wir dürfen einander dienen. Wir dürfen wachsen in diesen Dingen. Folgende drei Punkte sollen uns hierbei leiten. Sie sind Leitplanken, die uns helfen sollen. Eine Frage. Bevor du etwas tust, stell dir die Frage, geschieht das, was ich gleich tun werde, aus Liebe? Und kann ich es in Liebe tun? Es gibt einen Unterschied zwischen diesen beiden Dingen, okay? Aus Liebe bedeutet, ja, das ist das Motiv, das ist die Grundlage, meine Liebe zu Gott, ich möchte ihm zum Beispiel gehorsam sein. Und kannst du das, was du tust, dann auch in Liebe weitergeben? Denn weißt du, ein ganz, ganz wichtiges Begriffspaar ist für mich immer Liebe und Wahrheit. Du kannst die Wahrheit sagen, aber wenn du es lieblos machst, wird sie nicht angenommen. Und du kannst ganz, ganz lieb sein, aber ohne Wahrheit ist das auch eine flache Liebe. Sie geht nicht tief, es gehört zusammen. Geschieht das, was du tust, aus Liebe, kannst du es in Liebe tun und dient es unterm Strich der Ehre Gottes oder deiner Ehre? Gehst du auf die Bühne oder zu einer einzelnen Person und sagst dir das, weil du im Kern möchtest, dass sie höher von dir denkt irgendwie? oder du dich profilieren willst. Da will ich nur sagen, pass auf, pass auf. Das Zweite ist, dient es der Gemeinde? Kann sein, dass Gott dir ein Wort aufs Herz legt. Das betrifft nicht nur Einzelne, sondern das soll die gesamte Gemeinde hören und gesagt bekommen. Dann sag es allen. Dient es einem Einzelnen? Dann sag es nur ihm oder sag es nur ihr. Prüfe zunächst das Motiv deines Herzens in dem Wissen, dass du es auch vor Gott verantworten musst. Worte haben Macht. Wir werden dafür Rechenschaft ablegen müssen. Aber das soll uns keine Angst machen. Wenn du spürst, dass Gott dich gebrauchen will, dann sage ich dir, mein lieber Freund, zweifle nicht, sei mutig und diene, womit Gott dich begabt hat und auf die Weise, wie er dich gebrauchen will. Wenn du das Empfinden hast, dass das, womit du dienen möchtest, der ganzen Versammlung gilt, dann komm gerne zu mir und teile es mir kurz mit heute Abend. Ich sprach heute über die Spannung zwischen keiner darf etwas und jeder darf alles. Wir wollen mit dieser Spannung auf diese Weise umgehen, dass einer unserer geistlichen Leiter es sich vorher kurz anhört. Die Verantwortung, zu allen zu sprechen, ist sehr viel größer als zu einer einzelnen Person. Daher wollen wir kurz prüfen vorher, ob es auch für alle geeignet ist oder nicht. Dabei haben wir selbstverständlich auch die Freiheit, Nein zu sagen, wenn wir den Eindruck haben, dass es nicht passt. Bitte nimm dies nicht persönlich, okay? Es geht gar nicht gegen dich. Das geht nicht gegen dich, sondern aufgrund der Verantwortung, die Gott der Leiterschaft für den Gottesdienst und für die Gemeinde gegeben hat, glauben wir, dass es gesund ist, vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch zu sagen, hey, ich glaube, das passt heute Abend nicht. Nimm es nicht persönlich, es ist gar nicht gegen dich. Aber wir glauben, dass es gesund ist, da so zu filtern auf einer Ebene. Und wenn du das Empfinden hast, dass das, womit du dienen möchtest, einer einzelnen Person gilt, dann bitte geh. Dann steh auf, auch wenn der Stuhl noch so bequem ist. Geh auf die Person zu und sag ihr, was Gott auf dein Herz gelegt hat. Leg ihr die Hände auf und bete für sie. Und dann gilt ja auch für jede Person, die etwas empfängt, auch heute Abend. Du hast die Verantwortung, es zu prüfen. Wenn Bruder sowieso auf dich heute Abend zukommt und sagt, der Herr hat mir gesagt, ich soll dich heiraten, dann prüf das bitte. Okay? Es ist deine Verantwortung. Nimm es nicht eins zu eins auf. Du musst das prüfen. Du musst ins Gebet gehen und sagen, Gott, Bruder, Schwester, Söse, komm auf mich zu und hat das und das gesagt. Was willst du mir dadurch deutlich machen, okay? In der Verantwortung stehen wir alle. Heute Abend wird auch hier vorne Gebet angeboten. Wir haben bei den Gaben des Geistes auch davon gelesen, dass es die sogenannten Gaben der Krankenheilungen gibt. Die Gaben der Heilungen. Sie stehen im doppelten Plural dort im griechischen Text und ich deute das wie folgt. Ich glaube, dass diese Gabe im Leib Jesu verteilt ist. Dass Gott Menschen begabt und befähigt, wenn sie beten, dass wirklich Menschen gesund werden. Ab dem zweiten Lied werden wir hier vorne als Leitungsteam und ich habe auch Harry und Elisabeth gebeten, dazu zu kommen. Wir werden einfach für euch bereitstehen. Und wenn du Gebet möchtest, egal welches Thema das ist, dann komm gerne auf uns zu. Und wir wollen gerne dich segnen. Wir wollen für dich beten. Und wenn es Krankheit ist, wenn es Sorgen sind, wenn es Nöte sind, wir wollen es Gott hinlegen. Wir wollen einander auch auf diese Weise dienen. Habt die Freiheit. Von uns beißt keiner, okay? Komm gerne. Und in dieser Lobpreiszeit, in die wir gleich gehen, wir werden, wenn wir dann zum Ende kommen, werden wir gemeinsam das Abendmahl feiern. Das ist auch für euch das Signal, jetzt neigt sich der Gottesdienst langsam dem Ende zu. Aber dazu werde ich nochmal nach vorne kommen und das Abendmahl einsetzen. Ich lade uns alle ein, steht mal auf von den bequemen Stühlen, weil jetzt werden wir miteinander aktiv, okay? Herr, wir wollen jetzt in eine Zeit gehen, in der wir dich anbeten werden, weil du hier bist. Du bist der lebendige Gott. Du bist nicht tot und deswegen auch nicht stumm, sondern du lebst und du sprichst auch heute noch. Du tust es insbesondere durch dein Wort. Du sprichst durch die Predigt. Aber Herr, wir glauben auch und haben es heute gehört, du kannst jeden Einzelnen von uns dazu gebrauchen, ein Sprachrohr für dich zu sein. Und so bete ich, Herr, für diese gemeinsame Zeit, die wir gleich haben werden, in der Anbetung, dass wir ein Herz haben, das sich danach ausstreckt, von dir zu bekommen. Gaben deines Geistes. Herr, was von dir kommt, kann nicht komisch sein. Was von dir kommt, kann nur gut und rein und wahr sein. Und ich bete darum, dass jeder von uns, der hier anwesend ist heute Abend, sein Herz dafür öffnen kann, zu empfangen von dir. Dein Wort sagt, wenn ihr zusammenkommt, ein jeder habe etwas. Und so sprich heute Abend, Herr, zu unseren Herzen. Durch diese Predigt, aber auch auf eine Art und Weise, durch die wir einander dienen können. Herr, wir wollen mutig sein, aufeinander zugehen. Es ist überhaupt nichts komisch daran, wenn du uns sendest, um Worte des Lebens in das Leben von anderen hineinzusprechen. Jetzt, während wir dich in den Mittelpunkt des Lobpreises stellen, dein Wort sagt, du thronst im Lobpreis deines Volkes. Diene deiner Gemeinde durch die Gaben deines Geistes, o Herr. In deinem Namen beten wir. Und wir alle sagen, Amen. Amen.